so, ich hoffe, das macht euch nichts aus. Falls doch, ja, könnt ihr ja einfach gehen und ich werde dann zu meiner eigenen Auferbauung und der wenigen, die noch da sind, dann halt einfach weiter predigen. Ich habe mir überlegt, wie ich das jetzt am besten mache und ich werde das mal auf eine Weise predigen, wie ich das normalerweise nicht mache, nämlich nicht den Bibeltext am Anfang vorlesen und dann darüber reden, weil ich vermute, wenn ich jetzt alle 50 Verse oder ungefähr 50 müssten es sein des Kapitels vorlese, dann wisst ihr am Anfang nicht mal mehr die Namen der Hauptfiguren, weil die bloß in den ersten drei Versen vorkommen. Und deswegen mache ich das so, wie man früher immer gepredigt hat, so zur Zeit von Charles Haddon Spurgeon und anderen von diesen ganz großen Urgesteinen der Predigtgeschichte. Nämlich, ich werde immer ein Stück vorlesen und dann kurz was dazu sagen und dann das nächste Stück vorlesen. Und hoffe mal, dass euch das gefällt. Ich habe das immer ein bisschen doof gefunden, solche Predigten. Aber das macht ja nichts. Ich springe dann einfach mal über meinen Schatten. Apostelgeschichte 10 handelt von einem evangelistischen Gespräch. Und das ist ja eigentlich ganz interessant, mal zu sehen, wie man damals in der Urgemeinde mit Evangelisation umgegangen ist und was man da benutzt hat und was man gesagt hat, wenn man Christus rüberbringen wollte. Nun gibt es in der Apostelgeschichte verschiedene evangelistische Gespräche. Und eins zum Beispiel, das, wo Stephanus predigt und er hat ein rein jüdisches Publikum und geht also das ganze Alte Testament durch von Adam und Eva bis nach Maleachi und beweist den Leuten, dass Christus der Herr ist. Und die Predigt kommt, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht besonders gut an und Stephanus wird am Ende gesteinigt, was ich nicht für maßlos übertrieben halte. Also wenn einem eine Predigt nicht gefällt, muss man ja nicht gleich wieder zu den Steinen greifen. Aber auf jeden Fall ist nicht gut für ihn ausgegangen. Und Petrus ist jetzt ganz anders, denn er hat ein anderes Publikum. Er predigt vor einem Mann namens Cornelius, der mit seinem ganzen Haushalt da versammelt ist. Und er ist ein Ungläubiger, also er ist ein Heide, wie die Bibel das so gerne ausdrückt. Und deswegen kommt Petrus da nicht wie mit dem ganzen Alten Testament, sondern erklärt Jesus auf eine ganz andere Weise. Und ich vermute mal auf eine Weise, die auch eher angemessen wäre, um Leute wie uns zu erreichen, die nicht mit dem Alten Testament groß geworden sind. Nun lebte in Caesarea ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Abteilung mit Namen Cornelius. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab auch dem Volke viele Almosen und betete zu Gott. Eines Tages hatte er um die neunte Stunde ein Gesicht, also eine Vision, und sah einen Engel Gottes zu sich kommen. Der sagte zu ihm, Cornelius. Erschrocken starrte er ihn an und fragte, Herr, was soll ich denn? Jener antwortete, Gott hat deiner Gebete und Almosen gedacht. Darum sende Männer nach Joppe und lass den Simon Petrus zu dir bitten. Er wohnt dort bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus am Meer. Liegt. Der wird dir Worte zu deinem und deines Hauses Heil sagen. Als der Engel ausgeredet hatte und wieder verschwunden war, rief Cornelius zwei von seinen Haussklaven und einen gottesfürchtigen Soldaten, der zu seinen Treuesten gehörte. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte und sandte sie nach Joppe. Also Cornelius, heißt es da, der war ein Gottesfürchtiger. Und Gottesfürchtige war damals so eine Bezeichnung für Menschen, die keine Juden waren, aber große Sympathien hatten für das Judentum und den jüdischen Gott. Und das waren eben Leute, die waren nicht beschnitten, die hielten sich auch nicht an das komplette Gesetz des Alten Testamentes, aber die sind auch gerne hin und wieder mal in eine Synagoge gegangen, die haben Gott angebetet, die waren manchmal im Tempel. Die kannten sich vielleicht auch so ein bisschen schon aus in den Schriften des Alten Testamentes, aber sie haben eben noch nicht so diesen letzten Schritt gemacht, dass sie ihre Vorhaut gelassen hätten und sind nicht offiziell eingetreten in dieses Synagogensystem und in diesen ganzen jüdischen Glauben, sondern haben noch so ein bisschen abwartend davor gestanden und hatten einfach ein Interesse an Gott. Und dieser Cornelius hatte meines Erachtens ein extremes Problem. Er war nämlich Soldat. Und er war Hauptmann der italienischen Kohorte Und das habe ich nachgeguckt. Also eine Kohorte, habe ich gelesen, entspricht ungefähr einem Bataillon. Jetzt wisst ihr Bescheid. Nein, es sind tatsächlich weniger. Das habe ich bei Wikipedia nachgeguckt. Also die römische Kohorte hat ungefähr 600 Leute und ist aufgeteilt gewesen in sechs Unterschaften und gehörte ihrerseits dann noch zu einer Legion und die hatte dann 6000 Mann. Also der Mann war Offizier, hatte 600 Leute unter sich und war damit natürlich auch dem römischen Kaiser treu und gehörte ausgerechnet zu den Leuten, die die Juden damals am allerwenigsten abkonnten. Schlimmer noch als Zöllner waren wahrscheinlich die römischen Besetzungsleute, die überall mit ihren Armeen gestanden haben, die verhindert haben, dass man als Israelit nach seinem Gesetz leben konnte, die das ganze Land besetzt halten. Und ausgerechnet so einer war jetzt dieser Cornelius. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ihn völlig unangenehm war, dass er mit seiner Religion unzufrieden war und mit seinem Glauben nicht mehr klargekommen ist und super gerne vielleicht diesen Gott Israels gehabt hätte und angefangen hat, an Jahwe zu glauben. Aber auf der anderen Seite gehörte er dann auch noch irgendwie zu den römischen Besatzungstruppen und wahrscheinlich jedes Mal, wenn er in der Synagoge gegangen ist, irgendwie hatte keiner Bock mit ihm zu reden, nicht nur weil er ein Heide war, sondern weil er eben auch noch einer irgendwie von den Leuten war, die damals keiner leiden konnte und die keiner haben wollte. Und dieser Mann sucht jetzt aufrichtig Gott. Und er gibt Almosen, das war sowas wie Zehnten geben für Christen. Er hat also Menschen unterstützt, die kein Geld hatten. Und er hat regelmäßig Gott gesucht und hat eifrig gebetet. Und an einem Tag passiert jetzt etwas total Außergewöhnliches. Nämlich er sitzt in seiner Gebetskammer. Vielleicht hat er auch gekniet. Und hat wahrscheinlich die Augen zu und so ein bisschen vor sich hin gebetet. Und auf einmal hört er hinter sich ein Knarren. Und er dreht sich um und er sieht, wie ganz langsam die Tür aufgeht. Und die Tür ist noch nicht ganz auf, da kommt ein heller Lichtschein ins Zimmer. Da ist der Mann schon ziemlich von Socken. Und es geht immer weiter, das Licht wird immer heller und auf einmal steht ein Engel mitten im Raum. Hey, und damit hat Cornelius nicht gerechnet. Und ist eigentlich komisch, oder? Also Leute beten, suchen eifrig Gott und fragen, ja Gott, wie kann ich dich kennenlernen? Und wenn Gott dann tatsächlich erscheint und ein Engel bei ihnen vorbeischickt, irgendwie dann sind sie total von der Rolle und kriegen es mit den Nerven und sind super erschrocken und können das gar nicht verstehen, dass Gott ihre Gebete tatsächlich beantwortet hat. Und jetzt steht dieser Engel also in seinem Zimmer und gibt Cornelius total detaillierte Anweisungen. Und das ist wie bei der Schatzsuche. Ich weiß nicht, ob er so eine Schatzkarte noch hatte, so einen Zettel, wo er alles dann draufgeschrieben hat. Jedenfalls, wie geht Gott das eigentlich so von Anfang bis Ende durch und sagt, okay, Name Simon Petrus. Ort, wo du ihn findest, in Joppe, 30 bis 50 Kilometer ungefähr weg von hier, in einem Haus von Simon dem Gerber, das ist da ganz hinten am See. Das Anliegen, das du an ihn hast, ist irgendwie auch ganz einfach, nämlich er soll zu dir kommen und dir das Evangelium verkündigen. Und alles total detailliert. Und er geht die Erscheinung wieder raus und wie die Tür schließt sich knarrend wieder, wie das Licht geht aus und er ist wieder ganz alleine, Cornelius. Und dann macht er etwas, was ich total mutig finde und wo ich mal vermuten würde, dass sogar irgendwie viele von den Christen, die eigentlich das Übernatürliche kennen sollten und die damit rechnen sollten, dass Gott auf so eine Weise mit ihnen redet, sich nicht trauen würden zu tun. Nämlich Cornelius geht runter und holt zwei seiner Angestellten und einen Soldaten, der noch da rumläuft und sagt, hey, Gott ist mir gerade begegnet. Und ihr müsst gehen nach Joppe, ihr müsst das Haus von Simon dem Gerber finden und ihr müsst Simon Petrus finden und den bringt ihr mir her. Und das finde ich echt mutig. Das finde ich total krass. Ich glaube, dass wirklich viele Leute dann sagen würden, ja, was ist, wenn Simon Petrus nicht da ist? Was ist, wenn ich mich ein bisschen verhört habe und der heißt gar nicht irgendwie Simon, sondern der heißt, Simon Petrus statt Simon Petrus und dann findet den keiner. Oder was ist, wenn es dieses Joppe irgendwie noch nicht mal gibt. Aber das war ihm alles egal. Er war total sicher, dass er Gott erlebt hat, obwohl er überhaupt keine Erfahrungen hatte mit dem Übernatürlichen. Und er geht los und schickt seine Männer hin, dass sie losgehen nach Joppe und eben diesen Simon Petrus finden. war ihm alles total egal. Er hat keine Rücksicht drauf genommen, dass er sich möglicherweise lächerlich macht, wenn er sich verhört hat oder wenn das gar nicht von Gott war. Er hatte so einen Hunger nach Gott, dass er nicht anders konnte, als seine Leute loszuschicken. Am anderen Tag, während diese unterwegs waren und sich der Stadt Joppe näherten, ging Petrus ins Obergemach hinauf, um zu beten. Es war um die 6. Stunde. Er wurde hungrig und wünschte zu speisen. Während man nun das Mahl zubereitete, also etwas zu essen kochte, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel geöffnet und eine Art Gefäß kam zu ihm herab. Es war wie ein großes leinenes Tuch, das an den 4 Zipfeln zur Erde hinuntergelassen wurde. Darin befanden sich allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde sowie Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber entgegnete: Niemals, Herr, denn ich habe noch nie etwas Ekliges oder Unreines gegessen. Aber die Stimme sprach zum zweiten Mal und sagte ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein. Und das geschah 3-mal. Dann wurde das Gefäß sogleich wieder in den Himmel hinaufgezogen. Also nachdem Gott mit Cornelius geredet hat, musste er irgendwie noch dazu, seinen Petrus noch dazu kriegen, dass der auch mitgeht, wenn die Botschafter da waren. Und das Problem bei Petrus war, dass er ein super religiöser Typ war. Er ist aufgewachsen mit dem ganzen Gesetz des Alten Testamentes und er wusste genau irgendwie, was rein ist und was unrein und was man als Jude machen durfte und was man als Jude nicht machen durfte. Und weil Gott wollte, dass er zu einem Heiden ins Haus geht, musste Gott erstmal Petrus davon überzeugen, dass es in Ordnung ist, dahin zu gehen und Petrus so einen Anschub geben, um über seinen religiösen Schatten zu springen und das zu tun, was Gott machen wollte. Und jetzt gibt Gott ihm eine Vision, die ich total humorvoll finde. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob Petrus vielleicht eine andere Vision gehabt hätte, wenn er an dem Tag nicht zufällig so einen Kohldampf gehabt hätte. Denn ich meine, Gott hätte den Punkt ja auf viele Arten rüberbringen können, aber es war einfach so, Petrus hatte echt Hunger. Und er geht da zu seinem Hauswirt und sagt: Hey, mach mir was zu essen und ich gehe so lange irgendwie rauf aufs Dach und werde ein bisschen beten. Und dann ist Petrus da und er riecht schon wie den Duft von unten und alles irgendwie total lecker und der Magen knurrt. Und während so der Magen knurrt und er betet, da hat er auf einmal eine Vision und vom Himmel herab kommt jede Menge Essen. Das Problem ist bloß, alles was da drauf war, das sah vielleicht lecker aus, aber als Jude durfte man das nicht essen. Stand nämlich ganz exakt im Alten Testament, was man essen durfte und was nicht. Und Juden durften mehr nicht essen als nur Schweine. Da waren auch verschiedene Vögel und alles mögliche anderes dabei. Und jedenfalls alles, was Petrus in diesem Tuch hatte, das durfte er nicht essen. Und dann kommt diese Stimme vom Himmel und sagt: Okay, Petrus, jetzt hol mal dein Messer raus und schlachte die Viecher und iss sie auf. Und sofort irgendwie kommt so dieser religiöse Impuls in ihm hoch und er sagt: Nein, Herr, auf keinen Fall. Er hat sogar erkannt, dass es Gott selber war, der mit ihm gesprochen hat. Aber da war irgendwie die Prägung war so stark, dass er gesagt hat: Egal, ob du das jetzt gewesen bist, Gott oder nicht, ich kann das nicht essen. Ich habe als Kind das schon gelernt und ich habe noch nie etwas Unreines angefasst. Ich habe noch nie etwas gegessen, was man nicht essen darf. Und ich werde das nicht essen. Und ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann, wie das ist, denn wir sind ja nicht mit Speisevorschriften groß geworden. Vielleicht ist das ungefähr so, als ob du beten würdest und es kommt irgendwie so ein Tuch runter mit Quallen, Vogelspinnen, Katzen, Meerschweinchen, Hunden, roter Beete und Rosenkohl. Also, ja, irgendwann ist ja auch vorbei, ne? Also bei so einem schönen Schäferhund würde man vielleicht noch sagen, okay, ja, den kann man noch auf den Grill legen, aber so rote Beete oder das geht ja echt überhaupt nicht, gar nicht, oder gar noch Rosenkohl, das ist ja ganz schrecklich. Rosenkohl macht Hosen hohl, das weiß man ja auch, also das funktioniert überhaupt nicht. Und ungefähr so muss das für Petrus gewesen sein. Wir hatten einen totalen Abscheu dagegen und gesagt: Nein, Gott, das mache ich nicht. Und Gott ist hartnäckig. Und Petrus kriegt die gleiche Vision nochmal und er kriegt sie nochmal. Und das Ende vom Lied ist, er schlachtet nicht und er isst nicht. Und das ist schon mal ein ziemlicher Widerspruch, finde ich, oder ein ziemlicher Kontrast eigentlich zu Cornelius. Denn der Heide, dem Gott begegnet, der geht sofort runter und macht das, was Gott ihm sagt. Und der Christ, der fromme Mann, der Typ, der auf Wasser gegangen ist, der hört Gott und sieht eine Vision von Gott und er ist total ungehorsam und sagt selbst noch beim dritten Mal, nein, das mache ich auf keinen Fall. Also manchmal sind tatsächlich irgendwie die Leute, die Gott nicht kennen, gehorsamer und treuer mit dem, was Gott sagt, als wir, die wir ihn eigentlich kennen. Während Petrus nun bei sich selbst im Zweifel war, was das wohl soeben geschaute Gesicht zu bedeuten hätte, hatten schon die von Cornelius gesandten Männer sich nach dem Hause Simons erkundigt und standen an der Tür. Sie riefen und fragten, ob Petrus dort wohne. Und zu Petrus, der noch über seine Vision nachdachte, sprach der Geist, siehe, drei Männer suchen dich. Auf, geh hinunter, ziehe mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus zu den Männern hinab und sagte, ich bin es, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius, ein frommer, gottesfürchtiger Mann, der einen guten Ruf hat bei dem ganzen jüdischen Volk, hat durch einen heiligen Engel den Befehl empfangen, dich in sein Haus bitten zu lassen, um von dir zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus nötigte sie herein und beherbergte sie. Am anderen Tag zog er mit ihnen und etliche Brüder von Joppe begleiteten ihn und am darauffolgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Also als die Leute dann vor ihm stehen, da hat Petrus es endlich gerafft. Okay, es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas Unreines essen soll, sondern es geht darum, dass jemand, in dessen Haus ich niemals gegangen wäre, das Evangelium durch mich hören soll. Und Gott hat mich vorbereitet, damit ich mit diesen Leuten gehe und tatsächlich diesen Auftrag ausführe. Und ich finde schon beeindruckend, wie Gott das timet, ne, dass er gerade irgendwie mit Petrus redet und Petrus Herz vorbereitet, als die Leute sich endlich durchgefragt haben und jetzt klopfen vor der Haustür stehen, dass da irgendwie gerade irgendwie das dritte Mal das Tuch hochgeht und Petrus endlich bereit ist, ist schon irgendwie eine ziemlich grandiose Sache, wie Gott das manchmal macht. Aber was mich fast noch mehr beeindruckt daran ist, dass das Evangelium etwas ist, was alle gesellschaftlichen Schranken überwindet, und was wichtiger und größer ist als alles, was wir an rassischen und politischen und philosophischen und Gott weiß was an Vorurteilen haben. Und dass es einfach irgendwie darum geht, irgendwie wenn Gott jemanden dienen will, dann muss es uns egal sein, was für ein Typ das eigentlich ist. Und das war für die Juden damals eine total harte Lektion. Und der größte Teil des Neuen Testamentes in den Briefen handelt eigentlich davon, dass man darüber gestritten hat, ob nicht Juden Christen werden können. Kommt uns heute total absurd vor, aber damals war halt so die vorherrschende Denke, du musst Jude sein, um Christus annehmen zu können. Und wenn du kein Jude warst, dann musst du erstmal Jude werden und wenn du dann nicht als Jude gelebt hast, dann konntest du Christ werden. Und das, was Gott irgendwie gerade dem Petrus zeigt, ist, nein, das muss nicht sein. Du kannst zu jemandem gehen und der kann direkt das Evangelium hören. Und es kann sogar jemand sein, den du so fies findest, dass du eigentlich nicht bereit bist, von dir aus über die Schwelle seines Hauses zu treten und bei ihm einzutreten. Und ich weiß irgendwie, dass hier jeder Mensch irgendwie solche Grenzen hat. Ich glaube, jeder von uns könnte, wenn er ehrlich ist, so ein paar Leute sagen, bei denen er auf keinen Fall vorbeigehen würde, um denen das Evangelium zu sagen. Und bei manchen sind es dann vielleicht sogar ganze Gruppen von Menschen, die wir so unangenehm finden, dass wir auf keinen Fall mit denen über Gott reden wollen. Und der Hammer ist dann, dass scheinbar irgendwie gerade solche Leute das Evangelium durch uns hören können und manches Mal wirklich auch sollen und dass das Evangelium solche Grenzen überwinden soll. Und für die Juden waren Heiden wirklich was ganz Ätzendes. Das sagt Petrus nachher noch, als er bei Cornelius ankommt. Er wäre nicht bei Cornelius reingegangen, wenn Gott es ihm nicht so deutlich gemacht sagt hätte, dann hätte er es nicht kapiert und er wäre nicht mitgekommen. Und mich erinnert das dran, ich habe das, glaube ich, schon einige Male im Gottesdienst erzählt, über diese Geschichte, die ich da bei Hermann Zeiss gelesen habe, wo der Jude, der echt eine ganze Familie im KZ verloren hat, irgendwie nachher mit dem Offizier aus Hitlers Leibstandarte evangelisieren geht, weil beide so verändert worden sind wie vom Evangelium, dass sie erkannt haben, dass sie Brüder sind und ja, dass sie einfach wie zusammen losgehen und dass sie alle diese ganzen Unterschiede, die sie natürlich haben, überwinden und zusammen auf die Straße gehen, um von Christus zu erzählen. Und das fasziniert mich total, echt, wenn Gott irgendwie Menschenherzen so verändern kann, wie das der größte Feind jemand wird, dem man dienen möchte und dem man gerne im Himmel sehen möchte, dann ist das irgendwie ein total großes Wunder. Und ich freue mich darüber, dass Gott sowas macht. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Was habe ich denn zuletzt gesagt? Waren die schon in Caesarea? Ne, die sind schon losgegangen, oder? Gerade angekommen, dankeschön. Okay, gerade angekommen. Vers 24. Cornelius hatte schon auf sie gewartet und seine Verwandten und nächsten Freunde bei sich versammelt. Als Petrus hereinging, ging ihm Cornelius entgegen, fiel zu seinen Füßen nieder und huldigte ihm, das heißt so viel wie betete ihn an. Petrus richtete ihn auf und sprach: Hey, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Darauf ging er in freudiger Unterhaltung mit ihm hinein und fand dort viele versammelt. Zu denen sagte er: Ihr wisst, es ist einem Juden nicht erlaubt, mit einem Nichtjuden Umgang zu haben oder bei ihm einzukehren. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich keinen Menschen unrein oder gemein nennen darf. Darum habe ich mich nicht geweigert, herzukommen, als ich darum gebeten wurde. Deshalb möchte ich euch fragen, zu welchem Zweck ihr mich habt rufen lassen. Cornelius erwiderte: Gerade heute vor 4 Tagen habe ich gebetet in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellleuchtenden Kleid und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen hat Gott gedacht. So sende nun nach Joppe und lass den Simon Petrus zu dir bitten. Er ist als Gast bei dem Hause Gerbers des Simons am Meer. Simons des Gerbers am Meer. Er wird kommen und dir sagen, was Not tut. Da sandte ich sofort zu dir und du hast gut getan, dass du gekommen bist. Darum sind wir alle hier versammelt. Ich glaube, wenn ich wahrscheinlich für alle Prediger der Welt spreche, wenn ich sage, dass das irgendwie die geilste Situation ist, die dir als Prediger passieren kann. Du bist irgendwo eingeladen und der Typ hat schon seine ganze Familie zusammengerufen. Er hat keinen Zweifel daran, dass du wirklich kommen wirst. Und das ganze Wohnzimmer ist voll irgendwie bis zum letzten Platz und alle sind in totaler freudiger Erwartung wie dessen, was du zu sagen hast. Der Gastgeber irgendwie fällt es sogar vorher noch irgendwie um den Hals und sagt: Boah, es ist so gut, dass du da bist und ich habe irgendwie so gebetet und ich habe echt geglaubt irgendwie und alle meine Leute sind schon da und ich danke dir, dass du gekommen bist und wir sind alle irgendwie total gespannt darauf, das zu hören, was du uns zu sagen hast. Und so fängt Petrus an und erzählt mir, dass er wirklich auf eine übernatürliche Weise irgendwie da angekommen ist und redet vor diesem total vollgepackten und gespannten Wohnzimmer und bringt den Leuten jetzt das Evangelium. Und er sagt: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm, egal zu welchem Volk er gehört. Ich denke, ihr habt wohl schon die Friedensbotschaft gehört, die Gott den Israeliten durch Jesus Christus hat verkündigen lassen. Er ist der Herr über alle Menschen und hat, wie ihr wohl schon wisst, das Evangelium im ganzen jüdischen Land gepredigt, nachdem er zuerst im Anschluss an die Taufe und die Predigt des Johannes in Galiläa begonnen hatte. Diesen Jesus von Nazareth hatte Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt. Und so zog er umher, erwies vielen Wohltaten und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeuge von allem, was er im jüdischen Lande und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie ans Kreuz geschlagen und getötet. Gott hat ihn am 3. Tag auferweckt. Dann ist er nach Gottes Fügung nicht allem Volk, sondern uns erschienen, denn wir waren von Gott als Zeugen dazu auserwählt, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. Er hat uns den Auftrag gegeben, dem ganzen Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter aller Lebendigen und der Toten ist. Von diesem Jesus zeugen auch alle Propheten, dass alle, die an ihn glauben, in der Kraft seines Namens Vergebung der Sünden erlangen sollen. Und wenn ihr euch das mal anguckt, dann hat Petrus eigentlich 4 Bereiche in seiner Predigt, die er benutzt hat, um den Leuten da das Evangelium rüberzubringen. Das erste ist, er kommt mit dem ganz normalen historischen Bericht. Und er sagte mir, das, was Jesus gemacht hat und das, was ihr über ihn gehört habt, das ist absolut wahr. Es ist keine Fabel, es ist kein Hirngespinst, sondern dieser Jesus hat tatsächlich gelebt. Er ist über die Welt gegangen, er ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden, er hat Wunder vorher getan und er hat wirklich gelebt. Und mir ist das wichtig, weil das das Fundament des Glaubens ist. Und es gibt ja manchmal irgendwie so schlaue Theologen, die sagen, das stimmt alles gar nicht. Die Bibel ist nicht so passiert, wie das da niedergeschrieben worden ist. Es stimmt nicht, dass Jesus gelebt hat, oder manche sagen, er ist nach Indien gegangen, er hat die Kreuzigung überlebt und alle möglichen komischen Sachen. Und sie sagen, dass es auch gar nicht darauf ankommt, denn eigentlich das Wichtigste ist ja, dass wir etwas haben, an das wir glauben können, und dass wir etwas haben, an dem wir uns festhalten können. Und das ist totaler Bullshit. Denn wenn Jesus nicht gelebt hat und wenn er nicht gestorben ist und wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Vergebung der Sünden. Dann gibt es keinen Weg in den Himmel. Und deswegen ist das absolut wichtig. Es ist die absolute Grundlage unseres Glaubens, dass es genauso passiert ist, wie es die Evangelien wiedergeben. Und dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich gelebt hat. Und das ist die erste Grundlage, die Petrus legt. Dann geht er weiter und sagt, als Jesus gelebt hat, ist super viel Übernatürliches passiert. Und die Leute, die ihm zugehört haben, wissen, dass sie auch gerade Zeuge von etwas total Übernatürlichen sind. Denn sie haben vorher die Geschichte gehört mit dem Engel. Sie haben vorher gehört, wie Gott Petrus in einer Vision erschienen ist. Sie haben das göttliche Timing mitbekommen, dass sie gerade irgendwie alle im Wohnzimmer sitzen, als Petrus dann tatsächlich gekommen ist. Und sie haben erlebt, dass etwas Übernatürliches dabei ist. Und ich glaube, dass es eigentlich dazugehört zur Verkündigung Gottes, dass etwas Übernatürliches da ist. Es ist viel leichter, mit Menschen zu reden, wenn du etwas prophetisch über sie weißt. Es ist viel leichter, irgendwie mit Menschen über den Glauben zu reden, wenn sie vielleicht schon mal geheilt worden sind oder in irgendeiner Weise von Gott berührt worden sind. Wenn etwas Übernatürliches dabei ist, öffnet es ganz einfach Menschenherzen. Das Dritte, was Petrus sagt, ist, er ist auferstanden und er ist uns erschienen. Und damit sagt er, er ist mir erschienen. Ich war dabei, ich habe ihn gesehen. Ich habe gesehen, irgendwie, dass er auferstanden ist. Ich habe gesehen, dass er Löcher in den Händen und in den Füßen hatte. Ich habe die Wunde in seiner Seite gesehen. Ich habe mit ihm geredet, als er wieder da war. Ich weiß, dass er lebt. Und das ist etwas Zeugnishaftes. Das ist, dass man darüber redet, was man selber mit diesem Gott erlebt hat. Und dass man nicht eine graue Theorie rüberbringt, sondern zeigt, irgendwie, dass dieser Gott einem selber erschienen ist. Und das Vierte, was er sagt, ist, Jesus hat Prophetie im Alten Testament erfüllt. Und das war vielleicht gerade für diesen Cornelius besonders wichtig, weil er die Heiligen Schriften des Alten Testamentes studiert hat. Aber Petrus hat es ihm gezeigt, dass Jesus schon lange angekündigt worden ist und dass eine Kontinuität da ist zwischen Altem und Neuen Testament und dass man sich die Sache mit ihm nicht einfach ausgedacht hat, sondern dass schon seit Jahrhunderten darüber geredet worden ist, dass der Messias kommt. Und ich will nicht behaupten, wie das alles irgendwie immer nötig ist in so einem evangelistischen Gespräch, aber mir kommt das so vor, als ob wir ganz oft, wenn wir das Evangelium verkündigen, immer so ein oder zwei Lieblingspunkte haben, die wir immer wieder auswalzen. Und es gibt so ein paar Leute, die oft aus dem wissenschaftlichen Lager kommen und die erzählen ganz viel irgendwie darüber, wie wissenschaftlich es ist, an Gott zu glauben. Und das ist so der erste Teil dessen, was Petrus gemacht hat. Denkt da zum Beispiel an Professor Werner Gitt, den kennt wahrscheinlich irgendwie jeder von euch. Der ist super berühmt und spricht auf ganz vielen Evangelisationen. Und der ist so ein Statistikfreak. Und der beweist halt immer Gott irgendwie und sagt, wie wahrscheinlich es ist oder wie unwahrscheinlich es ist, dass es keinen Gott gibt. Und hat dann immer wahnsinnige Zahlenbeispiele, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn irgendwie 1000 Millionen Ameisen irgendwo hinkacken und dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Gott gibt, ist irgendwie dann ungefähr genauso groß, wie dass die Erde irgendwie 7 Meter hoch mit Ameisenkacke voll ist, als völlig unwahrscheinlich, dass es keinen Gott gibt. Und immer total abgefahrene Zahlenbeispiele, die ich selber überhaupt nicht raffe. Und es gibt Leute, die das total überzeugen und die sagen, ja, wenn das so ist, dann werde ich Christ. Und es gibt andere, die interessiert das überhaupt nicht. Und dann gibt's Leute, die können gar nicht wissenschaftlich über Gott reden und alles, was sie sagen können, ist, ja, mir ist Gott erschienen. Ich habe irgendwann mal gebetet und dann ist das und das passiert oder ich habe geträumt und dann wusste ich auf einmal, dass es Gott gibt. Und wieder gibt es Leute, die das total überzeugt und andere, die es nicht überzeugt. Und dann gibt's andere Leute, die können es immer nur mit dem Übernatürlichen machen und die können gar nicht mehr normal reden, aber sie haben dauernd Eindrücke für Menschen und manche überzeugt's und manche nicht. Und dann gibt's wieder welche, die können es gut irgendwie aus dem Wort Gottes belegen. Gibt sogar einige Leute, die können Christus aus dem Koran predigen und können damit wieder andere Menschen erreichen. Aber wir haben immer irgendwie unsere Spezialbereiche. Und was ich an Petrus cool finde, ist, es gibt offenbar mindestens 4 Möglichkeiten, über Christus zu reden, sodass Menschen dadurch gerettet werden können. Und es lohnt sich, vielleicht in allen 4 Bereichen ein bisschen was zu sagen zu haben, um viele Leute zu erreichen. Und dann kommt die ganze Geschichte auf die Endgrade. Während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Judenchristen, welche mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, als sie wahrnahmen, dass auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes bekamen. Sie hörten nämlich, dass jene in Zungen redeten und Gott verherrlichten. Petrus aber sagte: Kann man es ihnen verwehren, mit Wasser getauft zu werden? Sie haben ja den Heiligen Geist empfangen, genauso wie wir. Und so befahl er, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Da baten sie ihn, er möge doch noch ein paar Tage bei ihnen bleiben. Also während Petrus noch predigt, er muss noch nicht mal einen Aufruf machen, fällt auf einmal der Heilige Geist. Die wissen, das, was der Petrus sagt, das stimmt. Übergeben noch während Petrus predigt Jesus ihr Leben und werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und auf einmal irgendwie bricht so ein heiliger Tumult aus in diesem Wohnzimmer. Noch während Petrus redet, fängt der Erste an, irgendwie ganz leise in neuen Sprachen vor sich hin zu murmeln. Der Nächste fängt auch an, es wird irgendwie immer lauter irgendwie und es wird das totale Chaos. Und die Leute sind dankbar für Jesus und beten ihn an und loben ihn und reden immer mehr in fremden Sprachen. Und es ist einfach total abgefahren, wie was der Heilige Geist da bei ihnen tut. Und das ist für Petrus das absolute Zeichen. Bisher hat er sich vielleicht noch gefragt, ob diese Leute Christen werden können oder nicht. Und jetzt sieht er auf einmal irgendwie, dass sie das gleiche übernatürliche Element in ihrem Leben haben, das er hat und das die ganzen anderen Jünger haben und dass Gottes Heiliger Geist diese Leute erfüllt hat und er weiß, ja, diese Menschen sind wirklich Christen und man muss nicht erst Jude werden, um Christ zu werden. Und ich weiß nicht, ob man das heute noch so nachempfinden kann oder ob ihr es so nachempfindet, aber das, was da in Apostelgeschichte 10 passiert ist, ist echt etwas total Großes. Und es hat eine lange Diskussion teilweise beendet, teilweise auch neu angefacht. Und auf einmal irgendwie ist es wie so ein Wendepunkt irgendwie in der Apostelgeschichte, dass wirklich Menschen Christen werden können, die aus irgendwelchen Völkern kommen und keine Juden vorher gewesen sind. Und das Zeichen für das Ganze ist, dass diese Leute auch den Heiligen Geist bekommen haben. Und ich weiß, ich habe ein bisschen länger heute gepredigt und es war vielleicht auch ein bisschen theoretischer. Aber mir war es auf jeden Fall mal wichtig, mir das ganze 10. Kapitel mal durchzumachen. Ich habe jetzt auch super viel irgendwie links und rechts des Weges liegen gelassen, was mich eigentlich auch noch sehr fasziniert hat, aber was wegen der Zeit nicht mehr reingepasst hat. Möchte euch auch empfehlen, vielleicht nochmal das 11. Kapitel zu lesen, denn da gibt Petrus dann Zeugnis darüber, was bei Cornelius passiert ist und es gibt so einige Auseinandersetzungen mit anderen Juden, die ihm da nicht so richtig glauben wollen oder die das auf jeden Fall interessant finden, was er erlebt hat. Also eigentlich geht es in Kapitel 11 nochmal irgendwie um das Gleiche wie auch in Kapitel 10. Und für mich selber ist Apostelgeschichte eigentlich eins der coolsten Bücher überhaupt. Wobei ich das so ein bisschen in Anführungszeichen setzen muss. Denn auf der einen Seite finde ich super cool, was diese Leute damals erlebt haben. Ich liebe das, und wie das Petrus und wie diese Vision hatte. Ich liebe es, dass er irgendwo gepredigt hat, wo der Heilige Geist gefallen ist. Und es macht irgendwie etwas mit mir. Auf der anderen Seite ist immer wieder das Gleiche, wenn ich solche Geschichten lese, irgendwie dann fängt die Sehnsucht wieder an, irgendwie groß zu werden. Und ich denke mir, Mensch, ich möchte gerne, dass wir auch Apostelgeschichte weiterschreiben. Ich möchte gerne, wie das unsere Evangelisation eigentlich auch so aussieht, nämlich, dass wir nicht mehr irgendwie mit Leuten reden, die überhaupt nichts von Jesus hören wollen und eigentlich uns nur nervig finden, sondern dass dieses übernatürliche Element irgendwie stärker dabei ist, dass wir die Menschen treffen, die Gott eh schon vorher vorbereitet hat und bei denen wir offene Türen einrennen und die nur darauf warten, dass ihnen jemand sagt, wer Jesus ist und wie man ihn findet. Und ich möchte euch einfach bitten, irgendwie dafür, doch vielleicht zu beten, irgendwie, dass Evangelisation hier in Remscheid mehr irgendwie so wird, wie damals in Caesarea und Joppe und Jerusalem und Derbe und Lystra und wie diese ganzen Städte da hießen. Und dass es einfach mehr so ist, dass der Heilige Geist das bestätigt, was wir sagen und tun. Und dass einfach mehr Leute wie Jesus so kennenlernen, wie er eigentlich ist. Und dass es nicht irgendwie so ewiges Rumgeorgel ist, bis man Leute intellektuell an so einen Punkt gebracht hat, dass sie sagen müssen, ja tatsächlich, es kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass es einen Gott gibt. Sondern dass es doch lieber irgendwie so diese Dynamik da reinkommt, dass Gott selber sich Menschen vorstellt und sie eigentlich schon fast gar nicht mehr anders können, als zu sagen, so ja, einem solchen Gott möchte ich auch dienen, mit dem möchte ich auch leben. Amen. Oh, ich glaube, dass Jesus vielen Leuten erscheint. Na klar.